Hallo und herzlich willkommen zur neuen Schauplatz-Episode mit dem großen Berlin Film Festival Recap. Die 73. Berlinale ist nämlich am Wochenende zu Ende gegangen. Und für mich war es die 9. als Zoopalast-Mitarbeiter. Und ganz ehrlich, ich bin jetzt noch müde, obwohl ich fast nichts gesehen habe und vor ein paar Minuten aus einem langen Tiefschlaf erwacht bin. Was ich aber gesehen habe und warum nach diesen 11 Tagen durchaus mit Berechtigung eine Erschöpfung eintreten kann, wie so eine Berlinale Schicht für mich aussieht, das erfahrt ihr heute von mir. Den krasseren Scheiß haben aber meine beiden anderen Hosts erlebt. Hier kommt der Mann, der zwischen Tür und Angel immer noch einen Stopp einlegt, um noch einen Film zu schauen, der aus einem Film rausgeht für eine Pipi-Pause, in der er noch 3 Filme sichtet, und mein unter euch bereits allseits beliebter Kult-Sidekick, Eugen Johannes Burkhardt.
Hallo und danke Nico für die freundliche Anmut.
Noch mehr Filme hat nur sie gesehen. Die Frau, die Katie Jarvis aus dem Fishtank geholt hat, bevor diese sich statt auf Filme nur noch aufs Tanken konzentriert hat. Die Dame, die noch mehr Filme als Eugen gesehen hat, die zartbitterste Versuchung Österreichs seit der Mozartkugel, und mit zartbitter meine ich eine Zartbitterheit wie das Kunstsperma, nachdem sie in der 2. Frage der Brandon Cronenberg Infinity Pool Pressekonferenz fragte und damit ihn, Alexander Skarsgård, und mir Gott sichtlich verstörte. Hier ist die uneheliche Adoptivtochter Stephen Kings, Selina Sondermann.
Vielen herzlichen Dank für diese Anmoderation. Guten Tag.
Gerne, hallo, hallo. Erstmal, wie geht's euch? Wie müde seid ihr? Ich bin sehr fertig, aber die obligatorische Berlinale Erkältung spüre ich Gott sei Dank noch nicht.
Die hab ich abbekommen anscheinend. Musste deswegen gestern auch Inside ausfallen lassen, aber ich glaube, das mit der Müdigkeit wird sich durch unsere Filmbesprechung durchziehen, denn also ich hatte echt bei einigen Filmen mit der Müdigkeit zu kämpfen, eigentlich fast allen. Aber Hab direkt nach der Berlinale mal 12 Stunden durchgepennt, obwohl ich maximal 6 Stunden schlafe. Also, ja, ich hab's. Die Müdigkeit wird heute noch Thema bleiben.
Ja, das. Und Selina, wie ist es bei dir?
Wochenende durchgepennt, trifft mir auch zu, aber ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich maximal 3 Stunden Schlaf während der Woche. Also, das war tatsächlich die härteste Berlinale, glaube ich, die ich so je erlebt habe.
Oh, heilige Scheiße. Ja, ihr werdet ja eher dadurch müde, dass ihr Filme guckt. Ich bin ja eher so, mein Job ist ja eher so eine Art Koordinationspunkt sein, Schnittstelle sein zwischen Spielstättenleitung, SaalbetreuerInnen, Theaterleitung, Personal und Berlinale Publikum. Mein Job ist ja eher sowas wie Einlässe, Auslässe koordinieren, viel Wichtiges und manchmal viel Unwichtiges in ein Funkgerät einsprechen und das Quantenphysikalischste an allem planen, wer wann wo steht, und noch komplizierter, wer wann Pause macht und dann von wem ersetzt wird. Da beneide ich euch dann doch drum, dass ihr Zeit und Luft hattet, auch diese ganzen Filme zu sehen. Bei mir ging das eigentlich auch schon spannend los, direkt am Donnerstag, bevor eigentlich auch schon die Eröffnungsveranstaltung war. Denn schon an dem Morgen hatte sich die Jury im Zoopalast angekündigt. Und ein bisschen nervös war ich natürlich. Und einer unserer Spielstättenleiter und der Sicherheitsmann der Jury, die kamen auf die Idee, denen mal zur Abwechslung Popcorn anzubieten. Wenigstens mal so eine kleine ungesunde Abwechslung bei der Berlinale, wo Speisen- und Getränkeverzehr in den Kinos ja sonst verboten ist und in den Foyers oder vor den Lichtspielhäusern hauptsächlich Wasser, Tee oder immer irgendwas mit Hafermilch konsumiert wird. Flutsch kam die Jury auch schon durch den Hintereingang und sämtliche anfängliche Nervosität war weg, als Kristen Stewart in stylischem Casual-Look mit Basecap vor mir stand und Hi, sagte, gefolgt von Francine Maisler. Ich weiß nicht, spricht man das so richtig aus? Keine Ahnung. Die Frau ist die Chefcasterin von so ziemlich jedem meiner Lieblingsfilme gewesen. Marriage Story, Arrival, Baby Driver, Birdman. Und wenn ich mir dann überlege, welche Hollywood-Größen wie nervös schon in Angesicht zu Angesicht zu dieser Dame standen, dann kann ich kaum fassen, wie lieb diese einflussreiche Person einem entgegentritt. Johnny Toe folgte, zuletzt hat mich sein Truck War noch gefesselt, und der war relativ schüchtern, höflich, hat sein Teechen getrunken, und dann kam mein persönliches Highlight, die Goldschiff-Tee Farahani. Man kennt sie als Love Interest von Adam Driver and Patterson oder aus Tyler Rake Extraction. Und die war wirklich so die lässigste, aber auch gleichzeitig irgendwie bezauberndste von allen. Meine Kollegin fragte sie erstmal, ob sie ihr eventuell einen Apfel geben könnte. Also die hatte gerade irgendwie so einen Apfel in der Hand und dann meinte sie, may I have your apple? Und dann stand sie einfach so ein paar Minuten neben uns, neben der Kaffeemaschine für einen Smalltalk, bei dem ich aber eigentlich so gut wie nichts rausgekriegt habe und die ganze Zeit nur gedacht habe, scheiße, ist die cool. Und auch ansonsten gab es im Verlauf der fast 2 Wochen wieder ein paar skurrile, ein paar beiläufige Sachen, ein paar denkwürdige Aufeinandertreffen und ja, manchmal vergesse ich es oder habe gar nicht erst die Zeit, mich vorher damit zu beschäftigen, wer da eventuell vor mir stehen könnte. Dann trifft man nämlich zum Beispiel abends mehrfach auf diesen Typen, der durchs ganze Kino rennt und jedes Mal irgendwas Witziges sagt, wenn er an dir vorbeikommt. Und danach, wenn man zu Hause die Pressekonferenzen anschaut, wird einem bewusst, fuck, das war Josh Hamilton. An meinem Geburtstag habe ich noch mit Soph 8th Grade geschaut und geheult wegen seiner empathischen Papa-Performance. Celine Sondermann, du hast den auch getroffen. Erzähl doch mal was.
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch, also ich war an dem Abend bei der Premiere. Dazu muss ich vorgreifen. Ich war tagsüber bei der Pressekonferenz gewesen, hatte eine Frage gestellt und als ich ihn dann am Abend bei der Premiere nochmal sah und er den ganzen Blickkontakt gesucht hat, dachte ich so, okay, da kommt jetzt her und fragt, ah ja, you were at the press conference, irgendwie sowas. Nein, weil ich ihm gerade noch auf Instagram gefolgt war, kam er rüber und meinte so, are you a filmmaker, right? So, how do you know that? Ganz entrüstet, so, hä, wieso weiß er das? Ja, weil er geguckt hat, wer ihm denn da auf Instagram gefolgt hat. Genau, gleich mal nachgefragt, ob das wirklich ich bin, Selina Sondermann. Ah ja, das fand ich tatsächlich einer der denkwürdigsten Star-Erlebnisse, glaube ich, überhaupt, dass ich mit meinem Namen da angesprochen werde. Er ist auch in einer meiner Lieblingsfilme, The House of Yes, das habe ich ihm dann auch gleich gesagt. So, genau, kann ich nur jedem
Gab's ein
empfehlen.
Follow-back wenigstens auch?
Nein, das leider tatsächlich
Hast du
nicht.
eine Rolle
Schade.
angeboten?
Nee, aber ich gleich zu Leonora gesagt, so scheiße, jetzt muss ich ihn auch casten.
Ja.
Genau. Nee, also das war spektakulär. Fast spektakulärer, als danach ein Foto mit Sydney Sweeney gemacht zu haben.
Okay. Ja, dann gibt es halt auch so eine riesengroßen Stars. Auch manchmal welche, die dann in bestimmten Gefilden noch viel größer sind. Warum zum Beispiel schon mittags gefühlt die komplette chinesische Community Berlins vorm Kino steht, das habe ich dann auch erst gecheckt, als ich den Cast der Gala-Premiere des Abends durchging. Green Knight. Fan Bing Bing wurde nämlich erwartet. Das ist die reichste, berühmteste und auch mal vom Erdboden verschluckte Schauspielerin, die damals unter Hausarrest gestellt wurde und reumütig zurück ans Licht der Öffentlichkeit gelangte nach einer Zahlung von 111 Millionen Euro an den Staat wegen Steuerhinterziehung. Der Film an sich, ja, auf den gehen wir, glaube ich, später nochmal ein. Und ansonsten habe ich nicht so krasse, denkwürdige Star-Momente mehr gehabt. Als Willem Dafoe im Zoopalast war, da hatte ich einen freien Tag und war einfach so erschöpft, dass ich mir einfach zum zweiten Mal in meinem Leben, weil davor war ich in so einer schlechten Stimmung und deshalb hat er mich so getroffen, mir Her angeguckt habe, also diesmal mal in so einer bisschen besseren Stimmung und nochmal gemerkt habe, was für ein grandioser Film das ist und dass er durchaus auch weiterhin als Lieblingsfilm durchgehen kann, auch wenn ich ihn damals nur einmal gesehen habe. Ja, beim zweiten Mal haben sich die 5 Sterne bestätigt. Trotzdem bereue ich ein bisschen, Willem Dafoe nicht über den Weg gelaufen zu sein.
Das
So, ihr könnt jetzt gerne das Zepter übernehmen und so ein bisschen chronologisch durchgehen durch eure Berlinale und ich würde dann mal bei den 3 Sachen, die ich auch gesehen habe, ansetzen. Ich glaube, die habt ihr oder irgendjemand von euch auch alle gesehen. Ja, mir ist egal, wer von euch loslegt.
Ja,
Ihr habt bestimmt sehr viel zu erzählen.
ich kann gleich zu deinem Willem Dafoe nämlich einrenken.
Ja.
Der Tag, an dem Willem Dafoe im Zoopalast war nämlich auch derselbe Tag, an dem Franz Rogowski und Ben Whishaw Passages präsentiert haben. Einer meiner Lieblingsfilme in der diesjährigen Panorama-Sektion. Ich fand es dann ganz enttäuschend eigentlich, dass es da keinen echten roten Teppich dazu gab. Anscheinend waren die Filme, die bereits in Sundance liefen, dann beim Publikum doch nie so beliebt, obwohl jetzt Franz Rowski und Ben Whishaw beide keine unbekannten Namen sind. Also es hat mich dann doch ganz schön gewundert, dass hier nur ein paar Berlinale-Fotografen rumliefen. Deswegen hatte ich auch keine Gelegenheit, da jemanden am roten Teppich abzufangen, aber die Gelegenheit hatte ich ja dann zum Glück später. Aber da greife ich auch schon wieder vor. Eugen, was hast du denn so Schönes erlebt?
Also, ich muss vielleicht auch mal dazu sagen, für mich war es ja die erste Berlinale, die ich jetzt aktiv miterlebt habe, jetzt nicht von zu Hause aus oder so. Und leider war bei mir auch ein Großteil mehr das Arbeiten jetzt, das Erlebnis Berlinale, also Einlass, Auslass, was du schon erzählt hast, nur dass ich das alles zum Glück nicht koordinieren musste. Das war für mich tatsächlich noch ein größerer Teil als das Filme gucken selber. Bei mir ging es dann am Samstag los. Das war, also am Donnerstag ging die Berlinale offiziell los und am Samstag habe ich dann geschafft, den ersten Film zu sehen. Habe ich gleich drei gesehen an diesem Samstag.
Holy.
Und mein erster Film war dann auch Perpetrator, zu dem wir, glaube ich, alle drei was sagen können.
Genau, Perpetrator habe ich schon an dem Abend davor, glaube ich, gesehen. Das war, glaube ich, so, ja,
Das war
das
die
müsste
Premiere.
freitags gewesen sein.
Ja.
Ich habe auch schon vorher mit der Jennifer Reeder Kontakt aufgenommen, um sie vielleicht für den Podcast zu gewinnen. Wir schauen mal, ob sie es deadline-gerecht noch hingekriegt hat, was abzugeben. Dann werde ich jetzt noch an dieser Stelle was Kleines einsprechen und Jennifer Reeder zu Wort kommen lassen. Frau hat ihre Deadline eingehalten. Hier ist Drehbuchautorin und Regisseurin Jennifer Reeder mit ihrer denkwürdigsten Erinnerung vom Dreh und ihrer absurdesten Anekdote aus ihrem Beruf.
Hey, this is Jennifer Reeder, the writer and director of Perpetrator, which we shot in the spring of 2022 in Chicago, where the weather is pretty remarkable in the sense that it snowed during production, it rained during production, it hailed during production. Shooting in a cemetery all day outside was very muddy. Aside from being relatively haunting and intimidating, and at some points, I would say the most interesting thing that's ever happened to me at a film festival was in 2019 at Fantasia. That's a film festival that takes place in Montreal, and I was at a party with one of the festival programmers, Ariel, and another festival patron, and I mentioned my film Knives and Skin, which was screening there. And the sort of third party person, who was not myself nor Ariel, said, "Oh, Knives and Skin, you know that director is here somewhere. I can introduce you to her if you'd like." So that was the first time that I had ever been offered an introduction to myself.
Perpetrator, ja.
Möchte
Für mich
jemand
so eine.
zusammenfassen? Oder also, ich würde.
Du
Ja,
bietest dich
kannst, also du
natürlich
kannst
an.
gerne mal zu. Also
Nein.
ich kann mal meinen Eindruck davon, ist
Mach.
einfach so
Ja, komm,
ein
schieß mal los.
wabernder, queerer Coming-of-Age-Body-Horror in dunkles Blau gegradet, vor dessen Hintergrund so die erheblichen Mengen dunkelroten Blutes schön zur Geltung kommen. Toller Score, so ein bisschen Argento Carpenter-Style von Nick Sinner, von den von mir sehr geschätzten Yeah. Und ihr könnt dann gerne so ein bisschen in den Review-Teil übergehen.
Also, ich fand den Film, schlussendlich fand ich ihn in Ordnung. Zunächst hatte ich echt mal Probleme. Also, beim Einstieg war, also ich finde, den kann man irgendwie schon klar in zwei Hälften unterteilen. Für mich war die erste Hälfte so, okay, was passiert hier? Also, ich war auch
Aber
so,
genau das fand ich schön dran.
jetzt geht's erstmal los. Ich war sehr müde, so. Aber das war sehr früh morgens, also, oder was heißt früh morgens, aber früh für Kinos war, oh, wann war das? 11 Uhr oder so? Also, es ging noch, aber naja.
Also auf jeden Fall kein Film, der zu der Zeit passt. Das ist ja eher so ein Midnight-Film.
Ja, genau. Also es war auf jeden Fall, muss ich mich erstmal sammeln und da reinfinden. Und
Und auch kein Film, der irgendwie in die Panoramasektion von der Berlinale passt. Also ganz, ganz weird. Also da hat es wahrscheinlich die Queerness gemacht, dass er da reingekommen ist, oder? Also sonst so ein
denke
Body-Horror.
ich auch, aber genau deswegen ist er bei mir halt rausgestochen, weil ich hatte ja in der Woche die ganze Zeit nur Panorama-Screenings und war dann schon so ich will nicht sagen gelangweilt, aber da war dieses ganze Schema F so, du weißt genau, welche Wendung kommt, was passiert, bei sehr vielen dieser Filme. Und deswegen
Ja.
hat einfach Perpetrator mich da total mitgenommen, weil es endlich mal was war, wo ich absolut nicht wusste, was als nächstes kommt. Und
Auf jeden Fall.
deswegen war da für mich definitiv einer der Highlights dieser Sektion.
Also.
Ja, ich war da ja mit einer Kumpelin drin und ich wusste nicht so recht, was für einen Filmgeschmack die hat. Und die hat kurz vorher gemeint, der Elefantenmensch ist ihr Lieblingsfilm. Deswegen war das ganz gut. Aber ansonsten wäre das halt wirklich so ein absoluter Kulturschock gewesen. Man geht mit jemandem auf die Berlinale und kriegt dann so einen Body-Horror vorgesetzt mit so Unmengen fließenden Blutes. Ja, Eugen, was willst du noch sagen?
Ja, also wie gesagt, für mich war es ja der Einstieg und ich habe ein bisschen gebraucht, fand auch das Schauspiel zunächst nicht so dolle und halt wusste, konnte mit der Inszenierung noch nicht so viel anfangen, aber das hat sich dann gelegt, weil ich finde, der Film hat sich dann in der zweiten Hälfte immer cleverer, haben sich dann diese ganzen Bausteine, die man vorgeworfen hat, bekommen hat in der ersten Hälfte, haben sich dann ganz clever eigentlich dann doch zusammengesetzt, sodass mir das dann alles viel besser gefallen hat. Also als ich dann ein stimmiges Gesamtbild irgendwann mir erschlossen hat. Also recht schnell kam dann auch für mich der Vergleich mit Raw auf, weil ich finde, dass auch hier Jennifer Reeder wieder mal eher einen Horrorfilm als Coming-of-Age-Metapher verwendet, als nicht so eine Romance oder als so im klassischen Stile, sondern eher, dass das auch manchmal die Teenager-Jahre alles andere als schön und spaßig sind, und da ist ja sogar hier richtiges Serienmörder-Thriller ist dann noch mit eingewoben, den ich, ist, also der wird ja auch recht früh gezeigt, was ich erstmal so, okay, was für eine abartige Richtung soll ich das hier entwickeln, aber nee, blieb dann auch alles immer so gediegen und ganz viele Sympathiepunkte für für das Subgenre, was ganz, ganz, ganz am Ende aufgemacht wird. Es ist nicht so, als ob es mich komplett überrascht hätte. Also es ist ein Gedanke, den man durchaus im Film schon vielleicht hatte, aber da wird, wie gesagt, noch so ein schönes Subgenre aufgemacht, was den ganzen nochmal einen kleinen Twist verleiht, was für mich dann den Film dann doch auf jeden Fall sehenswert macht, denn da kommen gewisse Fans auf ihre Kosten und also das habe ich nicht so direkt kommen sehen. Das hat Spaß gemacht. Und Alicia Silverstone ist schon witzig, mal in so einer Rolle zu sehen. Also es ist zunächst ultra weird, aber es wird dann auch immer, wie gesagt, in der zweiten Hälfte arbeitet das alles für sich auf, was ich für Fragen hatte in der ersten Hälfte. Passt
Ja,
schon.
eigentlich kann man sagen, das ist quasi so von den Fantasy-Filmen First White Nights der letzte Film, den wir dieses Jahr gesehen haben.
Ja.
Ja, Selina, willst du noch was dazu sagen?
Zu
Perpetrator.
Ach so. Ich hatte dann auch das Glück, Jennifer Reeder zu interviewen. Habe sie dann auch ganz nicht, wie heißt das, uneigennützig zum Topaz befragt. Das könnt ihr dann auf The Upcoming demnächst angucken, das Interview.
Jo, wie ging's weiter bei euch?
Soll ich weitermachen? Also, ich kann ja chronologisch erstmal hier durch
Ja, klar.
rappeln. Bei mir kam dann am Abend im Berlinale Palast die Premiere von Mano Jesse Eisenberg, Regisseur, ach, wie heißt er, mir fällt der, weißt du,
Trengrove.
Trengrove, genau. Und Adrien Brody waren anwesend und Dessa Rush auch, ein paar Darsteller. Ja, Manodrome, das Universal Pictures, also eine recht große Produktion, geht um einen Uber-Fahrer mit seiner schwangeren Partnerin, der mehr und mehr in so eine Art Inzelclub von Adrien Brody reingerät und ganz schöne Aggressionen in sich brodeln hat, die irgendwann raus müssen. Aber man will nicht so viel verraten, aber das war für mich tatsächlich also eine der seit langem unangenehmsten Kinoerfahrungen. Also im Kino selber hatte ich bei diesem Film eine immense Anspannung, also wirklich richtig schwitzige Hände. Ich war so, boah, ist das unangenehm. Also atmosphärisch hat mich der Film auf jeden Fall gekriegt. Im Nachhinein, wenn man über so zwei, drei Dinge nachdenken muss, hätte ich dann doch an ein paar Stellen meine Fragen, hätte das so inszeniert werden müssen oder hätte das so sein müssen? Ich finde, also es ist ein Film, die reine Perspektive von Jesse Eisenberg, der den Uber-Fahrer spielt. Also wir haben nur seine Perspektive und rutschen da immer tiefer rein in diese toxische Maskulinität und Aggressionsspirale. Wie ging dir das?
Also mit der Atmosphäre hast du absolut recht. Also ich habe selten erlebt, dass wirklich die Leute im, also bei der Pressevorführung, das ist ja nochmal ein bisschen eine andere Atmosphäre als jetzt vielleicht ein öffentliches Publikum, aber dass da wirklich Leute bei jedem Geräusch zusammenzucken, die warten einfach drauf, dass jeder Moment dann die nächste Explosion folgen könnte und das könnte jetzt das der Super-GAU sein praktisch und einfach so viele zuckende Köpfe und Hände und das, also absolut, da gebe ich dir recht. Ich fand sehr viele der Wendungen, also du hast halt diese Crossroads praktisch, okay, welche Richtung schlägt er jetzt ein? Ja. Und da finde ich dann, ist immer die etwas schwächere gewählt worden, so kam es mir zumindest vor. Aber nichtsdestotrotz hat er was zu sagen, hat untersucht, ganz spannend, wie eben toxische Männlichkeit auch vererbt wird, also dieses Vatersein, dass es viele Leute nicht wollen und da reingedrängt werden in diese Rolle und dass es einfach nichts Gutes für das Kind bedeuten kann. Ist auch für meine fast schon ein Pro-Choice-Film, kann man fast sagen, weil wenn du nicht gezielt mit dem Wunsch reingehst, ein Kind bekommen zu wollen, da kann einfach nichts Gutes bei rauskommen.
Ja, ich fand stellenweise halt auch ein bisschen, der Film hat durchaus einen gewissen Shock-Value und auf den hat das auch ganz schön abgesehen, finde ich. Also es ist so, immer wieder sind so Szenen, da merkt man, okay, die sollen mich jetzt schocken und das reißt mich wieder raus, wenn es so, manchmal nicht natürlich so, sondern wenn ich immer, okay, rechne mit dem Schlimmsten, was gleich passieren könnte und es passiert das Schlimmste. Also es, und immer so eine Steigerung, so eine konsequente Steigerung, dass es irgendwann sich auch unnatürlich angefühlt hat oder ich irgendwann nicht mehr ganz nachvollziehen konnte. Aber dennoch muss ich sagen, der Film geht schon ganz schön nah und macht einfach Angst vor diesem Phänomen und aber er stellt es auch nicht so dar, es fühlt sich nicht so weit weg an, also was ich ganz gut fand. Jesse Eisenberg, ist ja die einzige Identifikationsfigur in diesem Film und es werden auch Identifikationspunkte geschaffen, die wahrscheinlich viele, vermutlich mehrheitlich Männer knüpfen können, also ich sag mal so, dieses krampfhafte sich selber im Fitnessstudio inszenieren oder was weiß ich, was da für Punkte sind und die werden aber alle weitergeführt ins Extreme, dass sie einem halt, also dass es halt einfach unfassbar furchteinflößend ist, sich das anzusehen.
Ich finde es gerade total interessant, dass du ihn als Identifikationsfigur
es ist halt, er ist abstoßend, aber es ist halt, mit wem soll man sich sonst identifizieren, außer mit ihm?
Du musst dich ja nicht identifizieren überhaupt mit ihm.
Nee, aber ich fand, der Film war so inszeniert, dass es halt, dass man sich das, also ich fand, die Inszenierung versucht es ja, dass man sich in ihn hineinversetzt.
Also ich fand, die Inszenierung macht ihn nachvollziehbar, aber vielleicht ist es einfach eine andere Sichtweise, die ich als Frau da drauf habe, kann ja auch sein. Aber dazu muss ich echt sagen, Jesse Eisenberg in seiner besten Rolle seit The Social Network.
Ja, also der Typ spielt so unheimlich. Also es hat mir einfach, der Film hat mir eine Heidenangst eingejagt, so, das kann ich sagen. Auch wenn es mich stellenweise rausgerissen hat, wie es so, ich fand es stellenweise ein bisschen forciert. Also manche Punkte, man will ja auch nicht spoilern, aber das Ding ist halt komplett am Eskalieren. Und ich fand auch Adrian Brody, vielleicht muss man auch was sagen, der Typ war auch echt gut als schmieriger Drecksack. Also es hat mich hat wirklich alles aufgeregt. Also es hat mich alles aggressiv gemacht, wie jede Figur handelt. Aber trotzdem habe ich mich halt das war dieser innere Konflikt, was mich fast zerrissen hat beim Gucken des Films. Also, dass ich mich in diese Figur des Jesse Eisenberg hineinversetze, aber alles hasse, was er macht und wie er es macht. Also wirklich es alles als abstoßend empfinde, aber da trotzdem in seiner Perspektive drin stecke. So, ich weiß nicht, aber das war dieser innere Konflikt, der bei mir beim Gucken stattfand und der mich also innerlich wirklich zerrissen hat.
Okay, krass. Klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Wisst ihr, wann der startet? Ob der schon einen Start hat? War das ein Wettbewerbsfilm?
Das war ein Wettbewerbsfilm, ja.
Okay. Okay, und noch kein Start. Aber gut, bei der Besetzung würde man ja davon ausgehen, dass das in die Kinos kommt.
Ich denke mal Herbst, Winter, aber.
Ja.
Willst du noch abschließend was sagen? Oder? Nee. Glaubt, bei Zeiten ist dann noch, kann man da nochmal ausführlicher drüber sprechen. Das ist so ein schwer, den so einen Film so
einfach. Ja, ich denke, da kann man auch tatsächlich soziologische Arbeiten drüber schreiben, ob eine Figur als Identifikationsfigur angedacht ist oder nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Also an dem Abend, als die Premiere von Menodrome war, da war auch die Premiere von Reality im Zoopalast hier, wo eben wir, wie eingangs schon erwähnt hatten, Josh Hamilton und Sydney Sweeney hier zu Gast hatten. In diesem Film geht es um eine Whistleblowerin, Reality-Winner, die vom FBI verhört wird. Und was diesen Film ausmacht, ist, dass er tatsächlich ein nachgespielter dass diese Originalverhörprotokolle nachgespielt werden von den Schauspielern. Und ich ging da mit so wenig Vorwissen wie möglich rein und ich wusste nicht, was mich erwartet. Und deswegen fand ich das total spannend inszeniert, durch diese Höflichkeit, die diese Menschen einander begegnen, die aber natürlich sehr viel kaschiert, was eigentlich gesagt werden sollte. Also fand ich so amerikanisch wie selten ein Film, das auf den Punkt gebracht hat.
Reality habe ich auch gesehen auf der Premiere. Fand ich gut, da er halt mit komplett diesen authentischen Dialogen spielt, da das Drehbuch ja auf Original-Audioaufnahmen vom FBI basiert. Also alle Dialoge sind in echt so passiert. Das schafft eine völlig neue Dynamik für so eine Art von Polit-Thriller, will ich was meinen, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Die Schauspieler bringen es überzeugend, aber durch dieses Gimmick, dass es halt so eine reale Situation ist, hat mir man stellenweise dann so ein bisschen diese typische Dramaturgie gefehlt, die dann noch so diesen extra Kick Spannung macht. Also ich finde, dass diese Authentizität schafft eine Spannung, eine neue Art von Spannung. Aber wenn ich es jetzt vergleiche mit Investigativ-Thrillern wie She Said kürzlich oder halt Spotlight, weil es anders ist, es geht hier um Journalismus und nicht um Verhör, fand ich die dann einen Tick spannender, weil die sich mehr Freiheiten nehmen konnten, die den Gimmick im Weg stehen, aber trotzdem allein für dieses Experiment, sage ich mal, aus Audioaufnahmen, realen Audioaufnahmen Drehbuch zu machen, ist der Film absolut geglückt und die Schauspieler, also Sidney Sweeney, Josh Hamilton, oh, wie er jetzt heißt, habe ich
das Masha und Davis.
Ah, genau, dankeschön. Die können es absolut tragen, also toller Film.
Alles klar. Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir noch beim Samstag, ne?
Ja, ist Samstag.
Okay, Selina?
Also so ganz chronologisch weiß ich jetzt nicht, ob ich es im Kopf habe, weil davor war noch Blackberry. Also ich musste mich ja auf den Wettbewerb konzentrieren. Den fand ich insgesamt ein bisschen enttäuschend dieses Jahr, vor allem die 5 deutschen Beiträge. Dazu möchte ich an dieser Stelle jetzt gar nicht mal so viel sagen, weil, wie gesagt, ich es einfach nur enttäuschend fand, was hier von Deutschland an die Welt rausging, sagen wir mal so. Aber ich habe 3 positive Sachen aus dem Wettbewerb mitgenommen. Zum einen Blackberry, das war gleich der erste Wettbewerbstag. Da geht es eben um Blackberry, also das Telefon, das vielleicht einige schon gar nicht mehr kennen. Das erste Smartphone.
Vorgänger vom iPhone quasi.
Genau. Und das ist ganz lustig inszeniert. Also ich habe, glaube ich, irgendwo geschrieben, The Office meets The Social Network. So ungefähr ist das inszeniert. Dann der Gewinner tatsächlich, den ich auch prophezeit habe, dazu könnt ihr gerne im Podcast Popcorn Lakritz vorbeischauen, habe ich am Donnerstag schon gesagt, der wird's, weil er nämlich genau die Punkte, genau diese Häkchen trifft, die Kristen Stewart in der Pressekonferenz erwähnt hat, was sie sucht bei einem Film, der praktisch bärenwürdig sein sollte. Sur l'Adamant, da geht es um ein, das ist ein französischer Dokumentarfilm, da geht es um eine Einrichtung, die sich mit Menschen mit mentalen Einschränkungen befasst und die denen einfach komplett den Raum gibt. Also die dürfen da minutenlang ihre Sichtweise schildern und da verstehst du dann tatsächlich, wie andere Gehirne praktisch funktionieren. Und sowas hatte ich noch nie auf Leinwand gebannt gesehen. Ich fand das auch wahnsinnig toll inszeniert und ein sehr würdiger Gewinner des Bären. Aber mein absoluter Lieblingsfilmwettbewerb war Past Lives von Celine Song. Der A24 übrigens, also der wird schon demnächst im Kino hier laufen. Da kann ich nur jedem empfehlen, guckt euch den an. Das ist sowas von...
Worum geht's da?
Wie bitte?
Worum geht's da?
Es geht um eine Frau, die, also sie ist in Korea geboren, hatte dort praktisch so eine Jugendliebe, die sie zurücklassen musste, als sie mit ihrer Familie nach Kanada emigriert sind. Und ist mittlerweile verheiratet in New York. Aber stellt dann wieder Kontakt her zu ihrem Jugendfreund und er kommt die dann besuchen. Und da geht es halt um praktisch diese Past Lives, also die früheren Leben, die wir in unserem eigenen Leben bereits hatten und wie wir die vereinbaren. Ist ein ganz schöner romantischer Film.
Wer spielt da mit?
Oh mein Gott.
Also da bin ich auch recht traurig, dass ich den verpasst habe, muss ich sagen. Da gab es leider keine Tickets mehr. Akkreditierung hatte ich ja nicht. Also den hätte ich auch sehr gern gesehen. Ist auf jeden Fall auf der Liste.
Also mitspielen tun Greta Lee, Tio Yu und John Majaro. Den kennt man vielleicht von Orange is the New Black.
Ah, genau. Okay.
Genau, am Sonntag. Ich kann ja, soll ich am Sonntag einfach weitermachen, Nico, oder was sagst du?
Klar, gerne. Also ich könnte noch mal einmal ansetzen beim Wettbewerb. Ich habe halt einen Wettbewerbsfilm in der Wiederholung gesehen.
Okay, ja.
Ich glaube, Selina hat den auch gesehen. Das war Disco Boy.
Ja, oh ja.
Ja, mit Franz Rogowski, der ja auch, den ihr auch eben schon erwähnt hattet, bei Passages. Der ist natürlich immer eine Bank. Bildgewaltig ist der Film auch an manchen Stellen sehr. Ich glaube, der hat einen silbernen oder einen goldenen Bären für die Cinematografie auch gewonnen.
Genau, silberner Bär für die Kamera.
Musik ist von Vitalik, so ein eigentlich ganz cooler French House DJ vom Ed Banger Label, also aus dem Ed Banger Umfeld um Justice. Die ballert zweifelsohne, ansonsten wirkt der Film fast schon so ein bisschen wie aus so einem Berlinale Wettbewerbsbaukasten. So eine Prise toxische Männlichkeit, bisschen Fluchtthematik, die unvermeidbaren Identitäts- und Gewissensfragen. Verknüpfte Schicksale über Leben und Tod hinweg und dazu noch ein paar Reminiszenzen an ein paar alte Filmklassiker. Ja, dazu noch so ein bisschen ästhetische und erzählerische Artsiness, ein bisschen Getanze. Viel hängen geblieben ist irgendwie nicht, außer halt ein paar geiler Shots und der Musik. Ansonsten fand ich den doch sehr stereotypisch gewillt, irgendwelche Preise abzuräumen. Was sagst du, Selina?
Also so kam er mir tatsächlich nicht unbedingt vor. Ich habe da schon gemerkt, dass da mehr dahinter steckt. Also ich fand es sehr spirituell tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, da gab es mal so ein Zitat von einem Soldaten, so wenn du einen Menschen tötest, dann ist er immer bei dir. Und für mich war das halt wirklich eine buchstäbliche Inszenierung dieses Gedankengangs. Aber wie du sagst, ich fand ihn nicht schlecht, aber viel hängen geblieben ist nicht. Aber Franz Rogowski ist absolut fantastisch. Also der spielt ja seine gesamte Bandbreite durch. Der musste Sprachen lernen, die er gar nicht spricht. Französisch mit Russisch. Einem belarussischen Akzent, also Weißrussisch. Tanzen, Krieg, also Combat, also Militärtraining. Apropos Franz Rogowski, der hat nämlich auch auf der Berlinale Filme geguckt, nicht nur seine Filme vorgestellt. Der hat Tar gesehen. Und ich hatte ihn dann am Tag danach kurz abgefangen am roten Teppich und da hat er uns einen kleinen Einspieler dagelassen.
So, und wenn Franz Rogowski nicht gerade schamanisch tanzt, wie in Disco Boy, und macht er halt wirklich tatsächlich Einsprecher für uns. Danke, Selina. Dann würde ich den Einsprecher doch mal gerade hier abspielen und nochmal darauf verweisen, dass wir in unserer Januarfolge über Tar gesprochen haben und dass wir eventuell da nochmal so ein kleines Bonbon in der Hinterhand haben und nochmal weiter auf Tar eingehen werden in einer zukünftigen kleinen Folge. Dann übergebe ich mal das Mikro an Franz Rogowski zu Tar.
Ganz kurz darf ich noch eine Frage stellen. Sie haben ja selber einen Film gesehen, Tar, waren Sie vorgestern? Wie haben Sie den gefunden?
Ja, war ein sehr aufregender Film. Ich finde, Kate ist eine tolle Schauspielerin. Ich hatte Kate vorher auch noch gar nicht getroffen, also es war für uns auch eine schöne Begegnung. Mhm. Ja.
Und was war das verrückteste Kinoerlebnis, das Sie als Besucher hier erlebt haben?
Oh, das verrückteste Erlebnis. Abend. Ich bin sehr gespannt, bin da nervös. Aber andererseits auch froh, dass die Woche so gut gelaufen ist. Und wer immer jetzt heute den Bären bekommt, ich freue mich und dann werde ich nach Hause gehen heute Abend.
Alles klar, ganz viel Glück und vielen Dank.
Ja. Ciao.
Tschüss.
Danke, lieber Franz. So, jetzt sind wir mit dem Wettbewerb ja fast schon durch, oder Eugen? Wie sieht's bei dir aus? Noch ein paar Wettbewerbsfilme gesehen, die du empfehlen kannst?
Wettbewerbsfilme habe ich tatsächlich keine mehr gesehen. Ich hätte jetzt nur noch aus den anderen Kategorien noch was da.
Ich nehme mal Specials, okay. Hast du einige. Und da möchte ich ganz lobenswert erwähnen, also die Specials-Sektion, die entwickelt sich fast schon so ein bisschen wie Toronto, diese Midnight Madness. Also das sind ganz viele Genre Schmankerln dabei dieses Jahr.
Genau.
Also da habe ich mal so eine Frage. Hat irgendjemand von euch Sonne und Beton gesehen?
Nee,
leider nicht.
Der läuft hier doch jetzt gleich.
Der kommt ja ab 2. April schon raus.
Nee, März.
Weil da gab es ja den größten Hype drum eigentlich.
Ja, das stimmt. Ich hab's leider verpasst. Sondern okay. Beton. Aber ist auf meiner Liste ziemlich weit oben, denn ich habe echt nur Gutes gehört und ich fand ja Rheingold schon ganz in Ordnung.
Ich habe auch sehr viel Bock drauf. Ich habe jetzt am letzten Berlinale-Tag so ein mit 50er kulturaffinen Schal tragendes Charlottenburger Ehepaar getroffen und die waren dort drin und am roten Teppich und meinen nur so, ah ja, das war total cool, die Franziska Giffey im Bus voller Drogen konsumierender Leute, voll die gute Stimmung und super Film. von daher, der scheint bei allen Schichten gut anzukommen und bin sehr gespannt. Hab auch schon so des Öfteren mal in der Gegend da abgehangen um Rudo und ja, bin ja nicht so begeistert gewesen von Rheingold, deswegen freue ich mich auf so eine Art Berliner Äquivalent dazu.
Ja, um nochmal zu den Berlinale Specials zurückzukommen, da gab es diese Reihe, dass dann immer abends, glaube ich, die letzte Vorstellung im Kino International eine solcher dieser Genrefilme war. Und angefangen hat das Ganze halt am Sonntag, diese Special-Reihe mit Mad Fate von Soi Chiang. Und das ist der, den ich gesehen habe, auch aus dieser Reihe.
Das ist der Limbo-Regisseur.
Das ist der Regisseur von Limbo, dessen, also ein chinesischer Regisseur, der große Verbindung zum Hongkong-Kino hat. Seine Filme spielen meistens auch in Hongkong. Und genau, sein Film Limbo lief ja schon vor 2 Jahren auf der Berlinale und gerade eben erst auf den Fantasy-Filmfest White Nights. Genau, und jetzt habe ich seinen neuesten Streich gesehen. Wieder ein Thriller, würde ich meinen. Es geht auch um einen Serienmörder und um einen abergläubischen, beinahe Verrückten. Das ist der Witz hier, der mit seinem Aberglauben versucht, das Schicksal und den Glauben der Menschen zu ändern, also den gesetzten Pfad zu beeinflussen. Und da mehr will ich auch gar nicht verraten, ist auf jeden Fall ein total irrwitziges Spektakel. Viele haben den Saal verlassen. Ich habe es absolut gefeiert. Es ist wirklich, der Film ist hart, der Film ist lustig, der Film ist skurril. Wenn einem Limbo gefallen hat, ganz so düster, noir-mäßig und stylisch ist der Film jetzt nicht. Der ist quiekebunt, laut und also eher schräg. Aber ey, der macht einfach eine unfassbare Laune. Also mit welcher inszenatorischen Freude da und aber auch wieder Wucht. Also dieses. Die Härte und der Spaß gleichzeitig hier, das war für mich eine gute Synergie mit einer total verrückten Handlung, aber einer schön herzlichen Botschaft, tolle Einsetzung von Beethovens Musik und auch eine Melodie, ein Marsch. Ich weiß nicht, kenne ich das Original, aber ich kenne den Unterberg-Werbespot. Komm doch, mit über Unterberg. Also das kommt auf jeden Fall mehrmals in diesem Film vor und ey, es war eine Freude. Gordon Lamm in der Hauptrolle, Soi Chiang war vor Ort. Der Film hat richtig Bock auf die Liste setzen.
Da würde ich auch gerade mal ansetzen, weil ich habe auch was aus China, Hongkong gesehen und da bin ich eben schon mal kurz drauf eingegangen, dieser Film mit Fan Bingbing namens Green Night. Das ist ja nicht wirklich ein romantischer Liebesfilm, sondern der vereint auch ein paar Thriller-Elemente mit Drama-Elementen und ja, hier steckt der Teufel so ein bisschen im Detail, da der Film gespickt ist mit kleinen, symbolträchtigen Elementen. So wird hier nicht nur die Weihnachtsbaumdeko als Waffe benutzt, es ist auch eine weihnachtliche Musik, zu der die beiden HauptcharakterInnen, also eine Security-Dame vom Flughafen und eine Dame, die so ein bisschen in zwielichtigeren Milieus unterwegs ist, sich erstmals richtig annähern. Auch Füße sind von Bedeutung und vor allem Farben. Die männlichen Protagonisten sind immer eine Spur zu rot beleuchtet, das ist natürlich im Kontrast zu dem komplementär farblichen Grün, der unter anderem auch der Haarfarbe der Hauptdarstellerin ganz schön ästhetisch. Trotzdem hatte ich, ich war jetzt nicht gelangweilt, ich hatte schon eine gute Zeit, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Was aber lustig war, in dem Screening war ich wahrscheinlich in Zoopalast 1, vielleicht sagen wir mal einer von so 30 nicht-chinesischen BesucherInnen und das war halt ganz lustig, also die hatten halt wirklich einen diebischen Spaß und auch die dabei zu beobachten, die waren gleichzeitig total demütig, dass sie in einem Saal sitzen durften mit Fan Bingbing. Und in anderen Momenten zu sehen, dass die total wild gekichert haben, nur weil das Wort Kant gesagt wurde oder weil jemand jetzt auf der Leinwand gefurzt hat, das war schon ziemlich unterhaltsam. Ja. Aber wie gesagt, der große Wurf war es nicht. Sicher ein in sich schlüssiger Film mit einem vor allem sehr, sehr süßen Hundi am Ende und einer schönen Message, Sisterhood over Brotherhood. Weil dann aber doch alles zu handsam ist, nenne ich den Film eher grün ist die lauwärmste Farbe, obwohl ich sagen muss, dass man trotzdem dankbar sein kann, dass es einen queeren, LGBTQ-freundlichen Film aus diesen Gefilden gibt. Aber wie gesagt, sehr handzahm. Celine Sonderman, ich überreiche das Mikro wieder an dich.
Ja, also mein Liebling in den Specials, du hast es schon eingangs erwähnt, weil ich auf der Pressekonferenz nach Sperma gefragt habe, Infinity Pool.
Von Brandon Cronenberg mit meiner sehr, sehr geliebten Mia Goth.
Ja, da hast du was verpasst.
Ich habe die Pressekonferenz gesehen und diese Stimme, also holy shit.
Ja, aber sie redet endlich nicht mehr wie so ein Baby. Also da gab es ja diese Vogue, wo sie danach gefragt wurde, was würde sie machen, wenn sie nicht Schauspielerin wäre. I would open a bakery. Also das war ja schon ein bisschen cringe. Aber nee, auf der Pressekonferenz hat sie wie ein normaler Mensch gesprochen. Danke. Das schneiden wir raus. Nee, also ich fand den wirklich zu 90% hat mich der total begeistert, weil es auch einer dieser Filme war. Okay, ich weiß nicht, was passiert.
Ach, Selina, jetzt mal ganz ehrlich, was hast du dir dabei gedacht, als zweite Fragestellerin nach dem Kunstsperma zu fragen?
Naja.
Wolltest du diese Lache abholen?
Nein, also entschuldige.
Um das kurz nochmal zu rekapitulieren. Die Pressekonferenz von Infinity Pool geht los, die Fragen werden... für die Presseleute wird die Fragerunde eröffnet. Ein Typ, der, glaube ich, so ziemlich bei jeder Pressekonferenz ist, stellt irgendwie eine relativ allgemeine Frage. Und die Celine Sonderman steht direkt auf und fragt, ja, wie sieht es eigentlich aus mit dem Sperma? Und die waren erst total verdutzt, haben das gar nicht richtig verstanden. Und Celine so, Semen, Samen,
nee, also
wie war das mit dem Sperma?
Nein, also um das mal kurz zu berichtigen, ich glaube tatsächlich, dass Brandon Cronenberg erst dachte, welche Substanzen er genommen hat, dass ich danach frage.
Okay.
Deswegen glaube ich, muss er nachfragen. Der Grund, warum ich das gefragt habe, ist ja tatsächlich, dass das die meistgestellte Frage ist zu meinem Film, Dedication, wo es ja auch, das Poster ist ja, ich meine, bekannt, da schwimmt eine Dame in Sperma. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Q&A zu dem Film abgebe, ist eine der Fragen, ja, was habt ihr denn fürs Sperma genommen? Genau, okay. Und dann dachte ich, ich gebe diese Frage doch einfach mal weiter an Herrn Cronenberg. Genau.
Aber hauptsächlich hat ja dann Alexander Skarsgård die Antwort übernommen. Und er meinte auch irgendwie, was das erst schmecken musste. Ja. Und die Substanz. Und das hat mich halt voll auf die falsche Fährte geführt, weil ich habe den Film auch gesehen, Infinity Pool. Und da habe ich die ganze Zeit daran auf irgendeine Szene gewartet, wo Alexander Skarsgård das dann auch mal in Gesichtnähe bekommt, sage ich mal. Und ich dachte, also es gibt so am Anfang eine Szene, da sieht man das, da sieht man auch alles schön in Nahaufnahme und groß und so, aber nix halt mit seinem Gesicht. Ich dachte, okay, da kommt doch was. So. Aber nö.
Also ach, abseits von Selinas Einwurf kann ich sehr empfehlen, dass man sich die Pressekonferenz anschaut, weil Alexander Skarsgård da doch extrem lustig rüberkommt, auch wenn er erklärt, wie er Method geacted hat, weil er ja anscheinend irgendwie einen Hund gespielt hat, auch zwischendurch mal.
Ja, was ich leider mich alles geärgert hat, das sind alles so Sachen, die ich leider vor dem Film wusste. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, wenn man so diese, ja?
Entschuldigung. Nee, aber dazu muss man sagen, warum nach einem Hundekostüm gefragt wurde, auch von meiner Kollegin Sarah von The Upcoming, weil er ja in Sundance, da war ja diese ganz berühmte Pressekonferenz, da ging ja zur Premiere in Hundeleine, in Hundegeschirr.
Ja.
Und deswegen hatten wir da nochmal nachgefragt. Also das ist schon Teil der Promo des Films.
Ich weiß, es ist ja auch im Trailer prominent verhandelt. Also was halt generell ein bisschen komisch ist, der Trailer widerspiegelt das letzte Drittel des Films und auch das Thema vom letzten Drittel des Films. Ich muss sagen, also vielleicht, um auch mal zum Film selber zu kommen, ist wieder so ein Ding, inhaltlich will man nicht zu viel verraten, so, ganz klare Sache. Cronenberg-Fans spielen Probe. Nee, warte mal, andersrum. Der Rest spielt Probe, aber Cronenberg-Fans freuen sich, so, weil, also man kriegt einen echten Cronenberg-Film geboten, auch wenn es vom Sohn ist, finde ich.
Da wollte ich nämlich gerade fragen, meint man mit echten Cronenberg beide Cronenbergs, oder?
Ja. Der Sohn tritt schon wirklich ziemlich genau in die Fußstapfen von seinem Vater. Also er macht konsequent da weiter, wo er in Possessor aufgehört hat, finde ich. Ich finde Possessor allerdings den stärkeren Film, muss ich jetzt mal direkt sagen. Weil hier
der geht weiter, oder? Der ist jetzt nicht so handzahm. Also ich habe halt gehört, dass Infinity Pool massentauglicher ist auf eine Art.
Würde ich sagen. Er ist mehr mainstreamy. Also vielleicht jetzt auch durch...
Nicht unbedingt für den amerikanischen Markt, muss ich hier sagen.
Also er ist schon nicht ohne. So, er hat ja auch, wir werden auch in Deutschland nicht diese Fassung sehen, die Selina und ich gesehen haben.
Nein. Genau, da kommen verschiedene Schnittfassungen auf den Markt.
Genau, allerdings mit dem Witz, dass sie exakt genauso lang ist wie die Festivalfassung und Pressefassung. Stimmt. Die haben die Szenen ersetzt. Ah. Die haben andere, also alternatives Bildmaterial eingefügt. Also Kronberg hat da schon drauf geachtet, er war sich klar, dass er damit nicht durchkommt, mit dem, was er uns gezeigt hat, weil es ist halt explizit in, Sperma und es ist
männliches
Genital, sieht man in Nahaufnahme, das wird ersetzt und auch Gewalt, also ich denke mal, Stichwort Messer wahrscheinlich, aber obwohl ich das alles gar nicht heftig fand.
Die Gewalt weniger als gerade in Amerika die sexuellen Sachen.
Obwohl auch Gewalt ausgetauscht wurde. Das hier ist auch weggeschnitten stellenweise. Obwohl es ist heftig, aber ich sag mal, wenn man einen Prozessor erwartet, dann wird man da auch ein bisschen gedämpft. Das hat nicht diesen selben Impact. Und den Impact hatte auch nicht der Inhalt auf mich, muss ich vielleicht dazu sagen. Weil ich fand, es sind viele Fässer, die aufgemacht werden. Und ich finde die allesamt spannend.
Ja.
So, ich find,
und ist es nicht auch wieder wie bei White Lotus oder The Menu oder bei dem Glass Onion? Reiche Leute kommen auf eine Insel. Also dieses Thema wieder.
Es ist wieder dieses Thema, ja. Aber ein bisschen anders verpackt auf jeden Fall. Und es geht auch wieder um, sage ich mal, typische Kronberg-Themen wie menschlicher Körper, was macht Menschen aus, also es ist auch wieder der Body-Horror-Aspekt, das auf jeden Fall spielt eine große Rolle und halt auch, sage ich mal, die typische Philosophie, will ich fast mal, also so, es dreht sich ja viel um den Körper. So,
Ich glaube, das kann man jetzt ohne zu spoilern sagen, das weiß ich ja auch, ohne den Film gesehen zu haben, ich glaube, es geht viel um Klonen und um Schuld. Kann man das so sagen?
Ja, also Schuld.
Zunächst. Ja. Also Schuld jetzt eher weniger vielleicht, aber es geht eher vielleicht um. Ja, wie gesagt, ich will da nicht groß ins Detail gehen, aber es ist, es sind viele Themen halt, die er aufmacht und gegen Ende nochmal ein komplett neues. Also es kommt auch, wir haben vorhin schon gesagt, jetzt schon dritte Mal, toxische Männlichkeit spielt wieder eine Rolle. Alexander Skarsgård als Hund, sage ich nur. Ich weiß nicht, ich konnte damit jetzt nicht so, ich konnte mich nicht an eine Sache jetzt so richtig festklammern, wo ich sage, ach Mensch, okay, cool, das willst du mir sagen hier gerade, sondern es ist so, oh ja, hier, ja, gespanntes Gedankenexperiment, habe ich was zum drauf rumkauen, den Pan kann ich mir jetzt wohl nicht entnehmen, aber da gibt es halt so viel und dann kommt immer wieder das Neue und dann war ich irgendwann so übersättigt ein bisschen an Ideen und dann sage ich, okay, komm, lass es einfach passieren. Dann diese Farbenflut in diesen Montagen, das war mir jetzt auch alles nicht mehr, es wirkte alles nicht mehr ganz so frisch auf mich. Und Mia Goth, sorry, aber die habe ich jetzt wirklich im letzten Jahr dreimal in der gleichen Rolle gesehen, finde ich. Also ich finde, sie spielt wieder das Gleiche, was sie bei X und Pearl macht, für mich zumindest. Oder ihr Stil ist zu spielen und langsam kann ich nicht mehr. Also und wenn jetzt noch Maxine rauskommt bald, also ich habe ein bisschen, also auch diese Tonlage von Mia Goth, also sie spielt schon nicht schlecht, aber sie spielt die gleiche anstrengende Art von Figur und ich hoffe, dass das nicht so ein Dauer-Typecast ist. Ich würde sie auch gerne mal wieder als was anderes sehen, aber das so langsam strengt es mich ein bisschen an.
Ja, also hat sie überhaupt schon mal was anderes? Also sie war halt in Nymphomaniac, sie war ja glaube ich erst Model, war dann in Nymphomaniac.
Bei Emma spielt sie was anderes.
Ach stimmt, genau, Emma war so groß. Genau. Und dann halt in diesem Gore Verbinski-Film, von dem ich immer den Namen vergesse, mit Dane DeHaan, dieser
Cure for Wellness?
Genau. Da ist sie ja dann auch so ein bisschen wieder in dieser
Craziness drin. Aber ich würde schon sagen, also Horrorfans sollen da rein in Infinity Pool. Es gibt spannende Ansätze, vielleicht können da auch mehr anfangen. Also mir war es einfach ein bisschen zu all over the place, stellenweise zu viel. Ich hätte mir da gern ein bisschen mehr Fokus auf eins der Themen gewünscht, so geht's mir. Und wer jetzt hier die neue Grenzerfahrung sucht, der wird da vielleicht auch enttäuscht. Vor allem, wenn sie die geschnittene Fassung sehen. Willst du noch was sagen, Selina?
Nö.
Okay. Das war aber auch, ganz kurz, der war auch Berlinale Specials, ne?
Das war auch Berlinale Specials,
dieses Abendprogramm, ja.
Deswegen sage ich, das war eine gute Tendenz, dieser Berlinale tatsächlich.
Den habe ich halt in der Verti Music Hall gesehen, was auch skurril war. Also so ein volles Konzerthalle, aber mit so einem Horrorfilm halt.
Entschuldigung, als Kino
haben die dann so Plastikschalensitze gehabt in dem Stehraum, oder?
Ja.
Als Kinomitarbeitende Person muss ich hier noch einen Vorwurf einwenden ans Kino. Berlinale Filme sind ja alle FSK 18, wie wir gelernt haben, weil die ja außer die Generationsfilme, die Familien genau. geprüft sind, aber alle anderen haben keine Wertung von der Bundesprüfstelle, ergo FSK 18.
Genau,
aber
und deshalb sind sie ab 18.
Ganz genau. In Infinity Pool durfte einfach ein Vater mit seinen zwei Kindern rein. Ja, geil.
Naja, der durfte da nicht rein, der wurde da von ungeschultem Personal reingelassen, das nicht wie im Zoopalast von mir eingangs der Schicht geschult wird und aufgeklärt wird über die verschiedenen Sektionen des Berlinale Wettbewerbs und was diese für Anforderungen stellen und ja, naja, liebe Grüße, Kette, vielleicht auch mal die MitarbeiterInnen ein bisschen besser bezahlen und dann passiert auch sowas nicht, dass kleine Kinder für ihr Leben lang verstört werden.
Okay.
Ja, nee, keine Ahnung, ey, beste Grüße gehen raus an, keine Ahnung, ich war noch nie.
Darf ich Franz Rauchski das erste Mal getroffen? Hi Franz, was du das hörst?
Das Q&A war aber furchtbar nach Mad Fate, um auch nochmal aufs zu schießen. Das war so unangenehm. Das war wie Fremdscham pur, weil die Moderatorin fand den Film offensichtlich Mist. Und dann halt so ganz komische Fragen stellen. Also ich will hier niemanden auflaufen lassen, aber es war einfach so, hä, was sollen diese Fragen? Und also dann lass doch einfach einen Journalisten ran, der da Freude an dem Film hatte, offensichtlich, also die sehen ja den Film vorher, die fand es offensichtlich nicht gut und hat dann halt einfach irgendwelche Fragen gestellt, so wie, ja, die Musik, warum wurde diese Musik ausgewählt? Das war echt okay.
Also muss ich auch mal kurz sagen, ich als jemand, der sich fast alle Pressekonferenzen anguckt, da auch mal Frage an Selina, was zur Hölle ist mit dem Typen los, der bei jeder Pressekonferenz ist und offensichtlich nichts kapiert aus den Filmen, die er sieht, von der African Refugees News.
Der Typ,
der bei Green Knight zum Beispiel die Frage stellt, ja, wie ist denn das so? Der Film spielt ja die ganze Zeit in Hongkong und es geht halt um Culture Clash zwischen Korea und China und er fragt erstmal eine fünfminütige Frage, wo er irgendwas über Hongkong redet. Holy shit, was ist mit dem?
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich schieße jetzt sicher auch nicht gegen Kollegen tatsächlich.
Aber nee, klar. Ich weiß auch gar nicht, wenn ich African Refugee News google, ich komme auch auf keine Seite. Ich würde dem gerne bei Instagram folgen. Ich finde den ja sympathisch an sich. Aber der ist ja anscheinend bei jeder Pressekonferenz und hat immer irgendeine, mehr oder weniger gut recherchierte Frage am Start.
Da gibt es ein paar solche Exemplare und da ist er tatsächlich noch eher einer meiner Kumpanen. Wobei, zu ihm kann ich tatsächlich was Lustiges sagen. Er hat mit Guy Lapetave oder so, wie der heißt, der mit Synonym 2018 damals den Wettbewerb gewonnen hat, ein Foto gemacht und meint dann zu jedem Israeli, der danach bei Guy Nativ drin saß, ja, ich habe ein Foto mit Guy Nativ. Und jeder Israeli so, das ist nicht Guy Nativ, wir wissen, wie Guy Nativ aussieht. Und er so, nee, das ist ein Foto von Guy Nativ. Also, er ist schon ein sehr spezieller Kerl, wenn er praktisch einem ganzen Saal beweisen möchte, dass das jemand ist, der es offensichtlich nicht ist und vor allem generativ wirklich 2 Sekunden später reinmarschiert ist und bewiesen hat, dass sein Kopf voller Haare hat und nicht glatzköpfig ist wie sein
Also Landsmann. Ja, wer ihn kennt, schreibt uns gerne mal bei Instagram, wo man ihm folgen kann. Ich finde ihn ja durchaus sympathisch und lustig und mit dem Herz am richtigen Fleck, aber manchmal stellt er halt echt Fragen, wo ich mir denke, da könnte ich als DIY-Typ, der hier in seinem saarländischen Kinderzimmer aufnimmt, besser recherchieren manchmal.
Ja.
Na gut, wie geht's weiter? Habt ihr noch ein paar Highlights?
Also genau, ich würde sagen, bevor ich zu meinem ganz großen Berlinale Highlight komme, meinem persönlichen, würde ich vielleicht noch schnell die restlichen 2 Filme abklappern, die ich gesehen habe.
Ja.
Das waren zum einen Suzumi, der neue, das ist ein Animationsfilm aus Japan von Makoto Shinkai, Regisseur von Your Name, Weathering With You, das sind die letzten 2
okay,
großen.
Okay.
Und da habe ich Suzumi gesehen, extrem übermüdet war ich, ich habe sehr mit dem Schlaf gekämpft, bin oft eingeschlafen, aber der Film hat auch nicht gekracht, ist wirklich actionreich, es gibt eine skurrile Beziehung zu einem, ist ein Fantasy-Action-Spektakel. Ich muss, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Es ist wieder dieses J-Pop-mäßige mit viel Pop-Songs gegen Ende. Absoluter Kitsch, aber dann wieder auch eine total schöne Botschaft. Der Kitsch hat bei mir auch gezündet, obwohl ich so müde war, hat es mich irgendwo total berührt, die Geschichte. Für Fans von Your Name und Weathering With You, die gehen da rein und die werden da ihren Spaß mit haben. Ich fand den auf einem Level mit Weathering With You. So. Direkt danach habe ich den belgischen Film Le Paradis auf Englisch The Lost Boys gesehen. Das ist eine Romanze im Jugendknast. Also da finden zwei Jungs zueinander im Jugendknast und entdecken da ihre Liebe zueinander. Ich fand den, ehrlich gesagt, etwas unaufregend, hat nicht einen großen Eindruck hinterlassen. Ich war an dem Tag auch ein bisschen fertig, ein bisschen abgelenkt, war jetzt vielleicht nicht in der richtigen Stimmung für den Film. Mir ist nichts groß negativ aufgefallen, aber auch nicht positiv. Ist so ein, den guckt man, so guckt man jetzt nicht nochmal, ist aber trotzdem ganz nett inszeniert. Mein Highlight war dann halt Dienstagabend die Verleihung des Goldenen Ehrenbären in Anwesenheit von Steven Spielberg. Ich bin ein riesengroßer Steven Spielberg-Fan. Den Mann, ich war live vor Ort im Berlinale Palast, konnte ihn live sehen. Das war für mich so ein Once-in-a-Lifetime-Moment. Also ein Regisseur dieser, ja, also was der schon für einen Impact und was man für eine Emotionalität mit seinen Filmen verbindet, also ich zumindest und ich glaube viele andere auch, ist schon echt enorm. Er hat auch eine unfassbare Bandbreite. Ich habe am Abend davor in der Hommage-Section von der Berlinale Duel das erste Mal gesehen. Sein Regiedebüt im Kino,
ja, den zu also sehen. Also es war ein Fernsehfilm, der nach ins Kino kam, aber sein Regiedebüt ist Amblin gewesen. Also das war so sein erster Studentenfilm.
Okay, aber wie sagt er, his first feature Film, ich weiß auch nicht, er hat es selber auch nochmal über
Duel gesprochen. Genau, also das war ein Fernsehfilm, der dann im Fernsehen so gut ankam, dass der danach in die Kinos gekommen ist.
Und kann ich auch absolut verstehen. Also ich habe ihn auf der Leinwand gesehen, es hat sich absolut gelohnt. Der Film ist echt, also raffiniert, wie er mit Kamera und Schnitt arbeitet. Inhaltlich passiert jetzt nicht viel, außer dass ein LKW einen anderen verfolgt. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Abend. Die Reden sind auch alle online, kann man sich alles nochmal angucken. Ich fand das alles sehr nett. Also auch die Laudatio von Bono war wirklich eine tolle, sehr rührende Rede. Viel Gänsehaut. Und im Anschluss lief dann The Fabelmans, den ich ja letztes Jahr schon in meine Topliste gepackt hatte. Aber jetzt ist endlich das Embargo gefallen und ich kann sagen, ich liebe The Fabelmans. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch wirklich befangen, weil ich habe ihn gesehen und Steven Spielberg war live vor Ort. Ey, was soll ich sagen? Also wenn es zum Film passt, viele finden den viel zu schmalzig, geht mir überhaupt nicht so. Also Michelle Williams, ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt an dem, ob man die Figur der Eltern, wie Steve Spielberg hier seine Eltern inszeniert, ob man das ab kann oder nicht. Ich kaufe es ihm ab zum einen und ich finde auch, also ich habe solche Menschen vor Augen, die so sind wie diese Eltern und die ist nicht unanstrengend, die Mutter stellenweise, aber es schafft es auch gleichzeitig zu mir, also mich also sehr zu rühren, aber auch also so abzustoßen. Es ist so eine interessante Mischung und halt klar, es ist so angriffbar, oh, man kann mit Steven Spielberg relaten, so, das ist so ein bisschen darauf zieht der Film auch ab mit der Filmliebe, aber ich finde, das ist alles total toll dargestellt und meine absolute Highlight-Szene, kann ich jetzt schon sagen, ist die am Ende auf dem Flur in meinem Highschool-Gang, in der Woche kommt der Film raus, in einem Highschool-Gang, wenn der Filmemacher den Highschool-Jock konfrontiert und ihn darstellt, wie er ihn darstellt und dass diese Highschool-Jocks so aus der Fassung bringt, also das ist für mich, es gibt Szenen zum Niederknien und auch die Kreativität, wie er in der Jugend seine Filme gedreht hat. Ey, ich finde den Film super, The Fabelmans. Nico, freu dich drauf.
Sehr gut.
Hast du auch gesehen, ja. Willst du...
Nein, also da dieses Lob, da kann man ja gar nichts mit draufsetzen. Alles gut.
Okay. Das, genau, Inside habe ich leider verpasst. Das, also von mir aus war es das mit dem Berlinale Programm, leider.
Selina, hast du noch was zu erzählen?
Nein, also ich habe 50 Filme gesehen dieses Jahr. Das ist mein bisheriger Rekord. Und wie wir auch eingangs schon erwähnt haben, das würde auch den Rahmen sprengen.
Hört meine Neid.
Gibt es noch irgendwie so den schlechtesten Film irgendwie? Oder was ich noch gern wissen wollte, hast du den Petzold-Film gesehen?
Ja, der Petzold-Film war nicht der schlechteste.
Okay, ganz kurz noch was zum Petzold-Film. Wie war der? War der wieder so anstrengend wie Transit?
Nee, also der war tatsächlich der beste der 5 deutschen Beiträge, weil der eine narrative Handlung hatte. Guck, so niedrig ist mein Standard schon. So niedrig ist mein Standard schon, dass ich das lobenswert erwähnen muss. Nee, also ganz ehrlich, Shana Lark, ey, wie auch immer die heißt, nein. unsere Spezies stirbt aus und du verplemperst dir 2 Stunden unseres Lebens mit nichtssagenden Bildern, die nicht mal einen Sinn ergeben, keine Handlung. Nein, nein, einfach nein. Also ich bin wirklich offended, dass sowas im Wettbewerb lief, wie Music. Ja, Entschuldigung.
Aber nee, Music, warte mal, gab es nicht noch einen Film namens Music von Sia, der auch so richtig scheiße war? Hieß der nicht auch Music?
Der
hieß
ja
auch
Music, ja mit hier Maddie Ziegler, den hat auch jeder in der Luft zerfetzt.
Kann man ja so einen schönen Double-Feature-Abend machen, die beschissenen 2 Music-Filme.
Ja. Aber ganz kurz, Petzold, Undine, Yay or Nay?
Also ich Undine mag ich.
Ich mag Undine auch. Ja. Hast du gesehen, Nico?
Undine habe ich nicht gesehen. Ich habe halt Transit gesehen, den mochte ich wirklich gar nicht. Und ich bin aber Fan von Jella und Barbara.
Guck mal Undine, also Undine finde ich echt gut. Also auch wieder mit Franz Rogowski, der Mann zieht sich heute durch heute Abend. Als Paula Bär, ich finde die auch klasse. Und schöne Romanze. Undine fand ich super.
Okay, habt ihr sonst noch irgendwas Erzählenswertes? Also, oder wollen wir die Berlinale abschließen?
Ich habe noch...
Andrew Holland habe ich getroffen. Also ihr wisst ja bitte, ich habe ja letztes Jahr Bones and All 8-mal geguckt. Obsessive much. Und hatte eben das Glück, dass ich dann hier bei der Preisverleihung der Bären für die beste Serie Andrew Holland, der da in der Jury saß, begegnen durfte. Ein ganz charmanter Mann. Ich hatte die ganze Zeit gelabert, als wir das Selfie gemacht haben. Und er so, you better check back if the picture's okay. Und dann kam unsere Theaterleitung und hat mir das zum Glück abgenommen und hat ein Foto von uns beiden gemacht. Ja. Also das war noch ein Highlight. Ja,
gewonnen hat, glaube ich, diese italienische Disney-Plus-Serie, ne? So eine, oder?
Italienische Produktion, die aber, glaube ich, irgendwas mit irgendwas anderem zu tun hatte. Genau, aber ja, Disney-Plus. Also der läuft wirklich demnächst schon auf Disney-Plus, die Serie, die gewonnen hat.
Okay, es waren auch ziemlich lustige Leute, da kann ich mich noch daran erinnern, dass die alle bei mir vorbeigekommen sind. Und der eine der Darsteller hat auch bei 000 mitgemacht von Stefano Sulima. Diese Miniserie mit Dane DeHaan unter anderem und Andrea Riseborough kann ich auch sehr empfehlen. So eine Koks-Serie.
Mann. Gut. Der Moneyboy ist weg. Ja, warte, ich habe auch noch einen ganz kleinen Nachtrag. Der Moneyboy ist weg. Ich habe noch einen ganz kleinen Nachtrag zu. Genau, zu Manodrome. Also, der Film hat mich aufgewühlt, wollte ich nur sagen. Ich habe vorhin halt, und es hat mich vorhin auch, das regt mich die ganze Zeit schon auf. Ich habe einfach vorhin, da hat es auch Celine eingehakt, beim Thema Identifikationsfigur. Ich meine einfach nur, ich muss mich kurz rechtfertigen. Ich meine einfach nur, die Perspektive wird dargestellt, seine Perspektive, und das fand ich es so unangenehm, diese Perspektive einzunehmen, weil diese Perspektive so abstoßend ist und das, groß gesagt, also es ist nix Vertretbares, was da gezeigt wird und das fand ich das Unangenehme und ich Identifikation, das Wort, das hat mich geärgert, die ganze Zeit gewurmt, das muss ich noch loswerden.
Das
ist gut,
hätten wir das auch geklärt. Dann würde ich mal gerne mich noch mal bedanken. Wir haben mit dem heutigen Tag die 100er-Grenze gesprengt bei Apple-Bewertungen. Das ist sehr, sehr lieb von euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da weiter ein paar schöne Bewertungen da lasst. Und ja, so ein Podcast finanziert sich auch nicht von selbst. Ihr könnt gerne mal bei @schauplatzpodcast bei Instagram den Link checken. Und da gibt es auch nochmal einen kleinen nächsten Link, wo man uns ein bisschen monetär auch unterstützen kann. Ihr könnt die Ersten sein. Ich sag jetzt einfach mal so, die erste Person, die uns da monetär unterstützt, die kriegt von mir ein Überraschungsgeschenk, wenn sie sich danach mit mir in Verbindung setzt. Und zwar was Kleines, Dekoratives. Und dann würde ich noch mal kurz darauf verweisen, wir haben News. Am 15. Mai kommt Craxis Tarot wieder zurück und zeigt The Room, 20 Jahre The Room. Im Zoopalast, der Vorverkauf müsste auch bald starten, also es ist so gut wie spruchreif, war ja beim letzten Mal ziemlich lustig und ja, ein ganz schöner Erfolg, ohne mich jetzt selbst zu loben. Dann würde ich euch ganz lieb danken für all euer Sitzfleisch und eure schönen Geschichten und Reviews und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und genauso wie wenn ihr ZuhörerInnen auch beim nächsten Mal wieder zuhört, denn die nächste Folge, die wird nicht lange auf sich warten lassen, denn wir haben ansonsten natürlich im Februar auch einen Haufen Sachen gesehen, einen Haufen neue Filme, aber auch ein paar Klassiker nachgeholt und dann bleibt mir nicht mehr als zu sagen, Schönen Tag noch, schönen Mittag, schönen Abend, gute Nacht, gute Fahrt, gute Reise. Danke euch und jetzt nochmal an euch das Mikro. Habt ihr noch was zu sagen? Möchtet ihr noch unsere ZuhörerInnen verabschieden?
Ja, verabschieden halt. Also,
Pussy Papa.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Februar-Recap. Freut euch drauf.
Danke euch. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.